Mein Name ist Stefan Hess, ich bin hier der Pastor in der Stammehe. Das, was wir gerade am Schluss gesungen haben, dieses Gebet, ist eigentlich genau das Gebet, das zu dieser Geschichte aus der Apostelgeschichte passt, die wir am letzten Sonntag miteinander angeschaut haben, der Geschichte vom sogenannten Pfingsten der Heiden. Und wir haben letzten Sonntag schon gemerkt, Cornelius erlebt hier eine Art Traumkirche. Durch einen Traum, durch Gottes Wirken entsteht Gemeinde. Und genau das passiert. O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Heil und Schmerzen oder dass wir in Leid und Schmerzen und all dem, was da ist, das Heil kundmachen. Genau das ist passiert. Und genau das haben wir letztes Mal angeschaut und miteinander dann erlebt. Ein Mensch sucht Gott. Moment, das sind alles die Falschen. Ich brauche zu Folie 5. Genau, das haben wir alles letztes Mal gehört. Könnt ihr nachschauen und könnt da miteinander überlegen. Moment, ich zapp das kurz durch. Hier sind wir. Das war der Abschluss letzten Sonntag. Und wer gerne die PowerPoint gesamt möchte, kann sie auf Bible-App nachlesen. Aber wenn ihr jetzt hier so ganz nach vorne orientiert seid, kriegt ihr auch alles hundertprozentig mit. Am Schluss dieser Geschichte, in der auf der einen Seite die Rede war von Cornelius, diesem Centurio, diesem römischen Hauptmann, diesem Verantwortungsträger, der auf der Suche nach Gott war, ein ernsthafter Gottsucher. Wie viele Menschen verdeckt oder offen heute auch nach Gott suchen. Und er hat erlebt, wie Gott sozusagen auf der anderen Seite bei jemand anders auch schon gearbeitet hat. Nämlich an einem Christen, der dazu bereit war, Gottes Wege zu gehen. Und wenn sie noch so anders sind, Petrus. Und dann haben sie miteinander eine echte Begegnung gehabt. Und so ist Gemeinde entstanden. So entsteht Gemeinde, lebendige Gemeinde bis heute. Das war die letzte Folie am vergangenen Sonntag zum Ende der Predigt. Wir haben uns gefragt, wo sind diese Menschen heute? Hier bei uns? Da draußen? Und wer oder wie bist du? Und was erwartest du? Vielleicht auch jetzt. Der Scharnier zwischen diesen beiden Predigten ist der Vers 33. Da sagt nämlich Cornelius mit seinem ganzen Haus, mit den Menschen, die da mit ihm zusammen da waren: Nun sind wir hier alle in Gottes Gegenwart versammelt. Also man merkt, er hatte eine Ahnung von dem, dass jetzt was ganz Besonderes kommt, dass der Gott, den er sucht, sich offenbart in einer besonderen Weise. Wir sind hier versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Petrus, wenn man die Geschichte liest, wusste nicht genau, was da auf ihn zukommt. Er wusste nur, er soll mitkommen. Und dann ist er mitgekommen und jetzt in des Wortes doppelte Bedeutung ist er mitgekommen und hat gemerkt, aha, ich soll hier das sagen, was Gott mir aufgetragen hat. Und damit sind wir heute dran. Wir bauen auf dem, was Apostelgeschichte 10 am Anfang steht, nämlich Menschen suchen Gott wie Cornelius, Gott sucht Menschen wie Petrus. Und beide begegnen sich und erleben Gott. So entsteht und lebt Gemeinde. Der Schweizer Theologe und Pastor, in der Zwischenzeit gestorben, Walter Lüthi, hat dazu ein Bild gebraucht, das für mich sich so angehört hat, wie genau darum geht es hier. Und zwar, er spricht vom Tunnelbau des Heiligen Geistes. Tunnelbau, das ist, da wird auf der einen Seite gebohrt und auf der anderen Seite wird gebohrt. Und in diesem Falle, wo dieser Durchbruch geschehen ist, waren das 57 Kilometer. Und dann kam der Durchbruch. Weiß jemand, wovon dieses Bild hier ist? Genau, Gotthard-Basistunnel, finaler Durchbruch, März 2011. Das war die letzte sozusagen entscheidende Schlacht, die geschlagen werden musste, dort bei Sedrun, unterhalb von Sedrun. Da kam der finale Durchbruch dieses Gotthard-Basistunnels. Und da ist sozusagen auf der einen Seite von Ticino her und auf der anderen Seite von Uri, soweit ich weiß, her, Erstl und Boy irgendwie so gebohrt worden. Das waren über 10 Jahre, wenn ich richtig informiert bin, 17 Jahre hat da die eine Seite gebohrt und 17 Jahre die andere Seite. Und jetzt sind sie exakt aufeinander gestoßen. Tunnelbau des Heiligen Geistes, Lüthi sagt, obwohl er selber den Basistunnel nicht mehr mitbekommen hat, aber er sagt, genau das geschieht doch hier, oder? Auf der einen Seite hat Gott mit dem Cornelius angefangen, hat Gott eine Geschichte mit ihm. Und da ist was vorangegangen. Aber er wusste, ich bin noch nicht durchgebrochen. Mir fehlt noch, ich merke, Gott will sich mir in einer besonderen Weise offenbaren, zeigen. Und dann ist er hingewiesen worden auf diesen Petrus, den er besuchen soll, beziehungsweise den er zu sich kommen lassen soll. Und auf der anderen Seite baut Gott an dem Petrus. Und er bohrt an ihm. Dreimal mit diesem Bild. Nein, nein, es gibt noch mehr. Ich will noch mehr Menschen erreichen. Und darum sei bereit, wenn du gerufen wirst, mitzugehen. Und dann bereit, das zu sagen, was dir aufgetragen ist. Gib's. Und dann kommt es zu diesem Kontakt, zu diesem Durchbruch. Ich finde es faszinierend, allein wenn man mal diese riesige Maschine anschaut. Und dann habt gedacht, wie ist das? Wie ist das? Was sind so Gottes Werkzeuge oder was ist die göttliche Methode, diesen Durchbruch zu schaffen? Auf der einen Seite einen Menschen, der Gott sucht, mit jemandem zusammenzubringen, der Gott kennt und der ihm etwas weiterzugeben hat. Wie geschieht es, dass lebendige Gemeinde entsteht, dass Menschen zum Glauben kommen und Gemeinde neue erreicht, so wie das in der Apostelgeschichte seit Pfingsten immer wieder erzählt wurde? Und da muss ich denken, dazu gehört Power und Tool. Power, auf der einen Seite, diese Maschine, dieser Riesenbohrer, das ist ein Bohrer, kann man sich ja gar nicht vorstellen, aber das ist ein Bohrer. So ein kleines Bohrer, ein bisschen größer gemacht. Ja? Dieser Bohrer, dieses Werkzeug, Tool, neudeutsch ausgedrückt, dieses Tool ist natürlich entscheidend wichtig, aber ohne Power, ohne die Kraft, die das jetzt vorantreibt und die das bewegt, ohne die Kraft, würde das nie gelingen, so einen langen Tunnel zu bohren und auch den Durchbruch zu schaffen. Und ich habe gedacht, genau das, was hier in Apostelgeschichte 10 berichtet wird, das nimmt uns genau damit hinein, wie Gott bis heute Durchbrüche schenkt, wie Gott ja, einen Weg schafft von Menschen, die zusammenkommen und zusammenfinden. Und jetzt schauen wir gleich miteinander diesen Bibeltext an, wie er weitergeht. Aber ich habe gedacht, ich sage euch schon mal die beiden ja, entscheidenden Kernworte oder ja, Power und Tool, die jetzt in diesem Text vorkommen. Nämlich, es ist die Predigt von Jesus Christus und es ist das Wirken des Geistes, des Heiligen Geistes. Das ist Power und Tool. Darum geht's bis heute. Und wenn wir da dran sind, dann haben wir eine Verheißung, dass bei uns auch immer wieder Durchbrüche geschehen oder so, wie wir gerade auch gesungen haben, o Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest neu, also jetzt und hier, ganz neu bei uns, nah und fern. Darum geht's. Also, darum lasst uns auch offen sein und anknüpfen an das, was der Cornelius gesagt hat, jetzt sind wir hier zusammen in der Gegenwart Gottes und jetzt lass uns hören, was du uns zu sagen hast. Damit auch wir das sind, wozu wir berufen sind. Eine Gemeinde, eine Kirche, die wirklich nicht nur Traum ist, sondern Realität ist. Wer möchte, kann das gerne mitlesen. Hier, das ist die Übersetzung, neue Genfer Übersetzung. Ich beginne ein bisschen weiter vorher. Nun sind wir hier alle in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast, sagte Cornelius. Und wahrhaftig, so begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern er nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Also Petrus sagt zuerst mal von sich etwas und er macht deutlich, Mensch, Gott meint wirklich alle. Gott will sich nicht beschränken auf sein auserwähltes Volk, sondern er meint uns alle, alle Menschen, auch die Heiden. Eigentlich wusste ich es ja, aber jetzt steht mir das so vor Augen. Hier ist Cornelius und mit ihm seine Verwandtschaft, seine Bekanntschaft, Mitarbeiter, das heißt da andere Soldaten. Und die sind offen für das, was Gott ihnen sagen möchte. Evangelium ist grenzenlos. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkündigen ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jetzt steht hier ein Doppelpunkt. Worum geht's? Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings ist nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, der an ihn glaubt. Was macht Petrus hier? Er sagt das weiter, was der Kern des Evangeliums ist. Er ist einfach mal mitgegangen und hat sich auf dieses Wagnis eingelassen, in ein heidnisches Haus zu gehen und war mittendrin in einem Wunder. Und er hat einen entscheidenden Part gespielt, aber er spielt sich nicht auf. Denn es geht nicht um ihn. Um wen geht es denn? Wenn er das anschaut, und wir könnten jetzt wirklich Zeile für Zeile so durchkauen, was würde deutlich werden? Es geht allein um Jesus. Das ist sein Thema. Das ist unser Thema. Es geht um Jesus, wer er ist, wie er ist. Und wie er sein wird, wie er uns begegnen will. Ich habe nur mal so ein paar so Merker aufgezeigt hier und gekennzeichnet. Jesus von Nazareth. In diesem Text steckt eigentlich das ganze Glaubensbekenntnis. Da steckt seine Lebensgeschichte drin. Wie Jesus erfüllt vom Heiligen Geist aufgetreten ist, gewirkt hat, verkündigt hat, Menschen geheilt hat. Und mit einem Wort Immanuel war. Gott war mit ihm. Hier war Gott mitten unter uns. Und wir haben heute nichts anderes zu erzählen, als immer wieder darauf hinzuweisen, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns in Jesus in Person begegnet ist, nahegekommen ist. Und wie sind wir mit ihm umgegangen, wir Menschen? Genau so. Wir haben es nicht ausgehalten. Und manche halten es bis heute nicht aus. Er ist uns zu nahe gekommen. Und dann wird von Kreuz und Auferstehung gesprochen. Jawohl, sie haben ihn getötet. Aber Gott hat ihn auferweckt, weil die Kraft Gottes stärker ist als alle Finsternis dieser Welt. Weil er der, der Mächtige ist, der Allmächtige in seiner Liebe für uns. Und dann wird es so schön hier noch eingeflochten, eigentlich eine ganz überraschende, ich habe sie ja grün gekennzeichnet, so Nebenbemerkung, er hat mit uns gegessen und getrunken. Wir feiern nachher miteinander Abendmahl, weil wir das nicht vergessen sollen und heute sogar erleben können, dass wir mit ihm zusammen essen und trinken. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt und hat gesagt, wo zwei oder drei da zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen und das ist mein Leib, mein Blut. Ich will Gemeinschaft mit euch haben, bis ich wiederkomme. Und auch dieser Akzent ist drin. Er ist der von Gott eingesetzte Richter. Aber er ist nicht nur der Richter, sondern er ist auch der Retter. Durch ihn haben wir die Vergebung seiner Sünden. Jeder, der an ihn glaubt. Und zwischenrein habe ich noch so leicht, vielleicht nicht ganz so gut erkennbar, unterstrichen oder schwarz geschrieben, zu verkünden und zu bezeugen. Das ist unser Auftrag. So beschreibt Petrus, was er zu tun hat. Und worum geht es nochmal? Dass Menschen das erleben, dass Vergebung hier und heute möglich ist. Wie? Allein durch diesen Jesus. Der hat ganz viel mit meinem Leben zu tun. Und darum, wenn ich euch etwas weiterzugeben habe, sagt Petrus, wenn ich eine Botschaft habe, von der ich sagen kann, die kommt wirklich von Gott, dann ist es diese Botschaft. Die Botschaft von Jesus Christus. Und es ist die Botschaft, die jedem, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden bringt. Die ihn frei spricht von Lasten und von einer Belastung. Kurzer Einschub, ich weiß nicht, wer von euch Anfang der Woche die Rede von Greta Thunberg gehört hat. Ich habe es im Internet mal nachgehört und muss euch gestehen, da war bei aller Bewegtheit und wie unterschiedlich man das vielleicht auch auffassen kann, dass da so ein 16-jähriges Mädchen so auftritt, da war ein Satz drin, der hat mich tief getroffen. Gegen Ende ihrer Rede sagt sie, und wenn ihr das nicht auf die Reihe kriegt, wenn ihr uns enttäuscht, we will never forgive you. Wir werden euch niemals vergeben. Das hat mich getroffen, vielleicht weil das in besonderer Weise mein Vokabular ist. Aber wo ich gedacht habe, die junge Generation sagt es den Verantwortungsträgern unserer Zeit, wenn ihr nur redet, wenn ihr nur Sprüche macht, abnickt und das Ganze nicht ernst nehmt und anpackt, wir werden euch nicht vergeben. Das hat mich berührt und ich habe gedacht, oha, wie ist das für mich? Wie geht es mir, wenn mir jemand sagt, ich werde dir das niemals vergeben? Da spüre ich was von der Last und bei manchen Dingen denke ich manchmal, ich kenne das von mir, auch von anderen, dass man das ja im Blick auf sich selber manchmal spürt. Kann mir das je vergeben werden? Das ist sowas von daneben gegangen, ich schäme mich zutiefst. Wird mir das je vergeben? Das ist wirklich wie so ein Nebel, der sich auf einen legen kann. We will never forgive you. Natürlich, ihr Anliegen war nicht, damit es am Ende steht, sondern damit jetzt gehandelt wird. Aber für mich ist es genau der Punkt, wo deutlich wird, Vergebung ist einer unserer Knackpunkte. Und jetzt sagt Petrus, und da wieder, das ist Evangelium. Evangelium sozusagen in Reinheit, in Klarheit. Durch ihn, so bezeugen alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung der Sünden. Jeder, der an ihn glaubt, he will forgive you. Er will dir vergeben. Er will dich befreien. Er will dich nicht mit der Last belasten, sondern befreien, dass du weitergehen kannst. Das ist Evangelium. Und das gibt es nur bei Jesus. Denn er ist gekommen, Nicht um sich dienen zu lassen, sondern um sein Leben zu geben als ja, Lösegeld, als Erlösung für viele, für uns, für dich und mich. Cornelius' Traumkirche, dieser Durchbruch geschieht durch die Predigt von Jesus Christus. So mit den Worten des Paulus, er malt ihnen Christus vor Augen. So wie dieses Bild von Leonardo von Da Vinci. Manche Leute kennen es vielleicht, weiß es jemand? Salvator Mundi, der Retter, Erlöser der Welt, der Christus. Um das Jahr 2000 für 45 Pfund von jemand ersteigert. In der Zwischenzeit hat man festgestellt, mit großer Wahrscheinlichkeit ein echter Da Vinci für 450 Millionen Dollar jetzt versteigert das teuerste Gemälde der Welt. Aber das noch viel teurer ist die Botschaft, die darin verkündigt wird. Christus, er ist es. Und jetzt? Und jetzt geschieht etwas, was man nicht machen kann. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer hätte jetzt noch Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern? Jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Was passiert hier? Pfingsten. Genau dasselbe wie an Pfingsten, nur jetzt bei Heiden. Aber interessanterweise dieselben Beteiligten wieder. Zumindest auf der aktiven Seite, nämlich auf der Gottesseite. Da ist Petrus, der verkündigt. Und da ist der Heilige Geist, der wirkt. Da ist das Zeugnis von Jesus Christus. Auch das war an Pfingsten, am ersten Pfingsttag so. Da ging es auch um Jesus. Die Pfingstbotschaft ist keine Botschaft vom Heiligen Geist. Es ist eine Botschaft von Jesus. Und das Thema des Heiligen Geistes ist Jesus. Da, wo es um Jesus geht, da freut sich der Heilige Geist und da wirkt er. Genau das geschieht hier. Und darum habe ich das so miteinander verknüpft auch. Sie erleben Pfingsten. Und darum hat man früher gesagt, das ist also das Pfingsten der Heiden, von dem hier geschrieben steht, was bei Cornelius erlebt wurde. Ich habe es vorher gesagt, das ist der Durchbruch. Ja, es ist wirklich ein Durchbruch. Und das wünschen wir uns. Das wünsche ich mir, das wünsche ich unseren Gemeinden hier, wo immer das Evangelium von Jesus verkündigt wird, dass da der Heilige Geist sich in so einer Art und Weise dazustellt. Das konnte Petrus nicht machen. Und ich spüre da auch was von meiner Ohnmacht, von unserer Ohnmacht als Verkündiger. Und darum sage ich, was ist das Einzige, das Beste, was ich tun kann? Ich kann immer und immer wieder nur von Jesus reden und sagen, jawohl, er ist der Richter der Welt, aber er ist auch der Retter der Welt. Und Vergebung erhält jeder, der an ihn glaubt. Darum soll es gehen. Und dann geschieht dieses Wunderbare hier. Sie werden berührt. Ja, sie kommen zu einer tiefen Erkenntnis und werden erfüllt vom Geist Gottes, was hier sichtbar wird, dadurch, dass sie wie an Pfingsten in neuen Sprachen geredet hat. Also für Petrus war offensichtlich, hier ist kein Unterschied zwischen den Juden damals und den Heiden heute. Genau dasselbe, eins zu eins. Und wieder dieselbe Botschaft, Gott will alle. Er will jedem begegnen. Er will Menschen erfüllen mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart, damit sie auch ihn bekennen. Und dann sagt er, logischerweise, das muss jetzt deutlich werden. Und wie wird die Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu, zum Leib Christi deutlich? In der Taufe. Und darum war ganz logisch, natürlich, diese Menschen können getauft werden. Und es war nicht einfach so, dass der Petrus da einen Alleingang gemacht hat. Er war ja mit anderen Christen, die da mitgegangen waren, von Joppe. Und auch sie bestätigen das. Das ist jetzt nicht irgendwas Komisches, sondern das ist Gottes Wirken mitten unter uns. Super. Da kommt etwas in Bewegung. Und jetzt? Jetzt stehen wir, oder persönlich ausgedrückt, jetzt stehst du vor Jesus Christus. Wie gesagt, das Wirken des Heiligen Geistes, das kann ich nicht machen. Und ich habe Schwierigkeiten mit allen, die meinen, sie müssten das machen können oder könnten das machen. Aber Evangelium habe ich euch verkündigt. Und hoffentlich euch auch ein wenig diesen Jesus Christus vor Augen gemalt. Und euch jetzt schon eingeladen zum Abendmahl, an dem wir nachher mit ihm essen und trinken können. Und jetzt stehen wir hier vor Jesus. Ich möchte euch jetzt ein Video zeigen, das mich selber tief berührt hat. Ein Video, in dem es um dieses Bild geht. Aber man sieht dieses Bild gar nicht, sondern man sieht die Menschen, die hier rechts und links stehen. Menschen wie du und ich. Es ist ein preisgekrönter Film, 4 Minuten Kurzfilm von Nadav Kander, einem israelischen Filmemacher, der Menschen gefilmt hat, die dieses Bild anschauen. Menschen, wie sie reagieren auf dieses Bild des Salvator Mundi. Und ich glaube, ihr werdet und hoffe sehr, dass ihr es ähnlich wie ich erlebt und merkt, ihr werdet selber mit in Staunen kommen, was das auslöst, was da passiert, wie Menschen staunen, wie Menschen sich verschließen, wie Menschen weinen, einfach nur vor diesem Bild, vor diesem Salvator Mundi. Und jetzt stehen wir vor ihm. Damit alle, die an ihn glauben, Vergebung empfangen. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von André Béger aus dem Buch Glaube und Schönheit, in dem er das beschreibt. Vergebung ist Schönheit in Reinschrift. Schönheit bedeutet, dass Gott sich nie von uns abwendet, uns nie verlässt und uns durch das Durcheinander unseres Lebens gehen wird, mit uns. Selbst wenn wir uns von Gott abwenden, ist er immer noch da und konfrontiert uns mit seiner Liebe. Er rennt immer auf uns zu, nimmt uns in die Arme und küsst uns. Er ist immer für uns da. Er ist nicht der griesgrämige und verurteilende Richter, der nur darauf wartet und lauert, dass wir das Gesetz übertreten, sondern er ist der große Arzt, der die Krankheit der Sünde heilt. Dieser Salvator Mundi, der Retter der Welt, ist dein Retter, mein Retter, Jesus Christus. Und er lädt uns ein, in seiner Kirche, in seiner Gemeinde, ihm selber zu begegnen, in seinem Wort, durch das Wirken seines Geistes, im Abendmahl, das wir jetzt feiern. Er hat es selber eingesetzt. Er hat Brot und Wein seinen Jüngern gegeben, gezeigt und gesagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und dann hat er ihnen den Traubensaft, den Wein gegeben und gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung eurer Sünden. Wer davon isst und davon trinkt, der nimmt mich auf. Und der lebt von mir und mit mir. Der erlebt Vergebung. Manches Mal brauchen wir das in besonderer Weise, dass wir das aussprechen, auch vor einem Menschen aussprechen im persönlichen Gespräch. Wir haben ja heute auch wieder ein Angebot der Fürbitte, des Segens, ganz besonders auch im Blick auf Ehepaare heute. Aber für jeden gilt es, so wie wir hier sind. Dort hinten stehen Leute, die beten für euch und mit euch. Und vielleicht merkt ihr, da ist danach nochmal ein Gespräch wichtig, damit ich das auch wirklich wahrnehme, was das an Wahrheit über meinem Leben bedeutet, was das an Entlastung ist. Dann lasst uns das annehmen, was er uns schenkt. Aber lasst uns vorneweg auch deutlich machen, wir müssen nicht so tun, als ob wir das alles im Griff hätten, sondern wir kommen als Menschen, die wissen, ja, ich habe Vergebung nötig. Und darum lade ich euch ein, jetzt mit unser Bußgebet vor dem Abendmahl zu beten. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, ich bin schuldig geworden, bewusst und unbewusst. Im Bösen, das ich getan und im Guten, das ich unterlassen habe. Ich habe gesündigt gegen dich und meine Mitmenschen, in Gedanken, Worten und Taten. Das tut mir leid. Ich bereue dies und bitte, vergib mir meine Schuld und ich will anderen vergeben. Weil du, Jesus, für meine Schuld und Sünde starbst, soll deine Versöhnung in mir siegen. Durch deine Wunden sind wir heil. Weil du, Herr Jesus Christus, uns frei machst, sage ich mich in deinem Namen los von allen Belastungen, Bindungen und Verwünschungen, die durch andere Menschen auf mich gelegt wurden. Herr, ich danke dir, dass du uns im Abendmahl Anteil gibst an deinem Sieg am Kreuz. Ich bekenne dich als meinen Herrn und Erlöser und will meinen Weg weiter mit dir gehen. Amen.